Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kannst du mir folgen? Heute möchten wir etwas ganz Besonderes mit euch teilen. Unsere Live-Folge von der Nacht des Wissens. Die Nacht des Wissens ist eine Veranstaltung, bei der die Universität und andere wissenschaftliche Einrichtungen in Göttingen ihre Türen einen Abend lang für die Öffentlichkeit öffnen und damit einen spannenden Einblick in aktuelle Forschung ermöglichen. Das Ziel dabei ist es, Wissenschaft für ein breites Publikum erlebbar, spannend und transparent zu machen und so auf unterhaltsame Art und Weise Brücken zwischen Forschung und Gesellschaft zu schlagen. Diese Chance haben auch wir genutzt, um diesen Podcast vor einem Live-Publikum vorzustellen und einen kleinen Blick hinter unsere Kulissen zu bieten. Unser Gast war dieses Mal Professor Dr. Tilman Köppe, mit dem wir über existenzielle Themen der Literatur und Wissenskommunikation gesprochen haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom literaturwissenschaftlichen Podcast Kannst du mir folgen? Diese Folge ist heute natürlich ganz besonders, weil das unsere erste Live-Podcast-Folge ist. Wir begrüßen heute euch und wir freuen uns ganz sehr, dass ihr da seid. Mit dabei sind heute Anna Dahlke und ich, Selina Schauer. Wir studieren beide Literaturwissenschaft an der Universität Göttingen und freuen uns schon ganz sehr auf das Gespräch. Da die Nacht des Wissens es sich ja zum Ziel gemacht hat, Wissenschaft für ein breites Publikum spannend und transparent zu gestalten und wir das natürlich teilen, nehmen wir diese Nacht heute zum Anlass, einmal genauer über ganz genau dieses Thema, also Wissenschaftskommunikation, zu sprechen. Oftmals findet Wissenschaftskommunikation ja über populärwissenschaftliche Publikationen, wie zum Beispiel als Buch oder als Podcast statt. Und uns interessiert natürlich beides und deswegen wollen wir auch über beides sprechen. Das Buch, über das wir heute sprechen werden, hat unser Gast, der Literaturwissenschaftler Tilman Köppe, geschrieben. Dazu gleich mehr, aber erstmal natürlich herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Genau. Bevor wir unser heutiges Gespräch beginnen, möchte ich dich erstmal nochmal unseren Zuhörenden vorstellen. Du bist Professor für analytische Literaturwissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen, wo du unter anderem auch studiert und promoviert hast. Deine Forschungsschwerpunkte liegen in der Fiktions- und Erzähltheorie sowie der analytischen Ästhetik. Oft verbindest du in deinen Arbeiten literaturwissenschaftliche mit kognitionswissenschaftlichen und besonders auch philosophischen Ansätzen. So auch in deinem Buch Glück, Tragik, Tod und Sinn, vier literarische Entwürfe, das da drüben steht. Du hast diesen Band 2023 zusammen mit deinem Kollegen Fabian Finkendey veröffentlicht, der übrigens zurzeit zum Thema der ästhetischen Wertschätzung der Literatur promoviert und heute leider nicht kommen kann. Das Buch beinhaltet vier Interpretationen von vier verschiedenen Texten der Weltliteratur. Einmal Johann Peter Hebels Kalendergeschichte Kanitwestan, Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter, Leo Tolstois Erzählung Der Tod des Iwan Iljitsch und Kazuo Ishiguros Roman Was vom Tage übrig blieb. Puh, viele Namen. Anhand der ausführlichen Interpretation dieser literarischen Texte nähert sich euer Band nicht nur einem Verständnis der Werke selbst, sondern auch einem Verständnis existenzieller Probleme der Menschheit. Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziger Anspruch, also nicht nur vier kanonische Texte der Weltliteratur besprechen zu wollen, sondern gleich auch noch existenzielle Probleme. Ihr habt mit euren Interpretationen jetzt 160 Seiten gefüllt. Das ist nicht wenig. Das können Anna und ich nach sehr vielen Seminararbeiten und Abschlussarbeiten definitiv bestätigen. Aber es ist natürlich vergleichsweise wenig Platz für ein so universelles Thema. Wie passt das zusammen?
Ja, wie passt das zusammen? Also die eigentliche Arbeit haben die Autoren geleistet, Tolstoi und Storm und die anderen. Wir haben die Texte nur interpretiert unter einem bestimmten thematischen Fokus. Und da braucht man nicht ganz so viel Platz.
Alles klar. In eurem Titel habt ihr ja dann schon eure Inhaltsschwerpunkte genannt, also quasi Glück, Tragik, Tod und Sinn. Als wir bei unseren Teamtreffen über das Buch gesprochen haben, oder besser gesagt, als ich jedes Mal über das Buch gesprochen habe, habe ich immer gesagt Glück, Tragik, Tod und Liebe und habe quasi den Sinn einfach weggelassen. Deswegen würde ich gerne mal fragen, was ist denn eure zugrunde liegende Definition von existenziellen Themen? Beziehungsweise, warum habt ihr euch für diese Schwerpunkte entschieden? Wo ist die Liebe?
Die Liebe ist tatsächlich bei Ishiguro, aber die ist da nicht so thematisch bei uns. Wir haben, also man muss vielleicht vorhersagen, wir haben uns für eine Bestimmung von existenziell entschieden, die wahrscheinlich nicht unkontrovers ist. Das ist kein eingetragenes Markenzeichen, man kann das unterschiedlich definieren. Und wir haben gesagt, vier Bedingungen sollen erfüllt sein, damit ein Problem als existenziell gilt. Das erste ist sowas wie die Dimension oder Reichweite. die Idee ist, von einem existenziellen Problem sprechen wir, wenn es nicht irgendein Problem im Leben ist, sondern ein Problem des Lebens. Also Beispiel wäre Tragik oder Glück. Man kann tatsächlich von einem ganzen Leben sagen, es sei tragisch, oder von einem ganzen Leben, es sei glücklich. Im besten Falle ist Letzteres der Fall. Und das unterscheidet dieses Problem von anderen Problemen, die man mal heute hat und morgen nicht hat. Die haben sozusagen eine kleinere Dimension. Das ist das erste Merkmal, sozusagen die Reichweite. Das zweite nennen wir die Tragweite. Die Idee ist, dass existenzielle Probleme besonders wichtig sind. Ob man glücklich ist oder nicht, ist wichtig. So. Andere Probleme, die man hat, haben nicht diese Wichtigkeit oder Tragweite. Das dritte Merkmal, das ein Problem haben muss, um als existenziell durchzugehen bei uns, ist die Verbreitung. Die Idee ist, dass existenzielle Probleme theoretisch alle Menschen haben können. Man muss da immer sehr vorsichtig sein. Es gibt sehr viele Menschen, die leben sehr unterschiedlich. Aber es scheint eine Klasse von Problemen zu geben, die tatsächlich alle haben. Sterblichkeit ist eins davon. Und diese Verbreitung ist ein weiteres Merkmal. Und das letzte Merkmal ist ein gewissermaßen peinliches. Wenn man Probleme hat, dann gibt es häufig auch eine Lösung. Probleme sind die Dinge, die man lösen möchte. Und die existenziellen Probleme kann man nicht lösen. Sterblichkeit ist wieder ein Beispiel dafür. Das ist ein Problem, das man hat, aber nicht lösen kann. Und diese vier Bedingungen sollen erfüllt sein, damit wir davon sprechen, dass ein Problem existenziell ist. Und diese vier, die wir da untersuchen, Glück, Tragik, Tod und Sinn, die haben uns tatsächlich die Texte vorgegeben. Zur Liebe hatten wir irgendwie keinen. Vielleicht in Band 2. Ich nehme Vorschläge entgegen.
Ja, dann warten wir ganz gespannt auf die Fortsetzung auf jeden Fall. Vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage, weil du gesagt hast, dass es sich um Probleme handelt, die man nicht lösen kann. Vielleicht, also bei Tod auf jeden Fall stimme ich da total zu, aber kann man nicht trotzdem, wenn man sagt, okay, mein Leben ist jetzt unglücklich, kann man nicht trotzdem versuchen, sein Leben zu ändern, um glücklicher zu sein?
Ja, wenn es gut läuft, kann man das. Das stimmt. Also man kann sozusagen nicht das Problem lösen, dass das menschliche Leben irgendwie nicht automatisch glücklich ist und dass Personen nach Glück streben. Das ist sozusagen nichts, was man sich aussuchen kann, glaube ich. In diesem Sinne kann man sich lösen. Man kann es sozusagen nicht aus der Welt schaffen. Das Leben, das man führt, ist entweder glücklich oder unglücklich, vielleicht episodisch oder so. Und das kann man nicht ändern. Man kann sozusagen nicht eine Person oder ein Mensch sein wollen und sagen, und das Glücksproblem geht mich nichts an. Wenn man das sagt, lebt man wahrscheinlich glücklich. Dann, keine Ahnung. Das ist so die Idee. Also man kann diese Konfrontation damit kann man irgendwie nicht aus der Welt schaffen.
Alles klar. Wir haben ja jetzt schon mehrmals erwähnt, dass ihr literarische Texte besprecht, die eben diese Themen behandeln oder ja, in denen diese Themen sozusagen vorhanden sind. Jetzt wäre wahrscheinlich erstmal die Frage, welche Rolle spielt Literatur überhaupt bei der Bewältigung von existenziellen Problemen?
Ja, also wir glauben, wie gesagt, man kann die Probleme nicht lösen im Sinne von aus der Welt schaffen, aber man kann sich über die Probleme klar werden. Das ist die Idee. Also man kann versuchen, sich verständlich zu machen, was es heißt, mit diesem Problem konfrontiert zu sein, was sozusagen Aspekte oder Facetten sind. Und bei diesem Klärungsproblem kann Literatur helfen. Traditionell ist es eine Aufgabe der Philosophie. Also wir haben es mit Begriffen zu tun, die kann man analysieren. Man kann sich über das begriffliche Feld klar werden. Man kann Thesen aufstellen und diskutieren, das ist ein philosophisches Vorgehen. Die Literatur hat ein bisschen anders gelagerte Leistung bei dieser Klärung. Und ganz grob gesagt besteht die darin, dass sie Probleme anschaulich macht und Fragen aufwirft. Wir kriegen aus der Innensicht Personen geschildert, die diese Probleme haben und auf bestimmte Weise damit umgehen. Daran können wir uns selbst erkennen. Und wir können versuchen, transparent zu machen, was da eigentlich in Rede steht und diese Probleme explizieren. Und einerseits werden dadurch diese Probleme anschaulich und fasslich für uns. Andererseits werden die Werke transparent, weil dieser thematische Fokus sowas wie eine Brille ist, durch die man das Werk sieht. Und dann versteht man sowohl das Problem als auch das Werk besser. Und sich selbst, wenn es gut läuft. Man kann nämlich verstehen, dass diese Probleme auch Probleme sind, die man selber hat.
Würdest du dann unter dem Gesichtspunkt auch sagen, dass Literatur auch so bei der Bewältigung hilft? Oder ist es wirklich einfach nur ein sich dessen bewusst werden?
Da bin ich nicht sicher. Also sozusagen die Lehrbuchmeinung ist, ja, das hilft bei der Bewältigung. Literatur ist toll und hilft. Unglücklicherweise gibt es diesen Text von Tolstoi. Den sollte man alle paar Jahre mal wieder lesen. Und in gewisser Weise macht der alles nur noch schlimmer. Man kann nämlich, wenn man das liest, auf Aspekte dieses Problems, es geht um den Tod, stoßen, die einem vorher nicht klar waren und die Sache nicht besser, sondern beängstigender machen. So geht es da dem Protagonisten. Der weiß, dass er sterblich ist. Das hat er früh gelernt. Alle Menschen sind sterblich. Ich bin ein Mensch, also bin ich sterblich. Das hat er sogar auf so einem Plättchen an seiner Uhr. Res Begefinem, sozusagen Gedenke der Endlichkeit oder so etwas. Der weiß das ganz gut. Und irgendwann, als er schwer krank wird, wird ihm klar, was das eigentlich heißt. Und das ist nicht schön. Diese Erzählung handelt vor allen Dingen von seinen Zuständen, die er dann hat. Und dass es da einen Unterschied gibt zwischen diesem generischen Wissen, dass man ein Mensch ist und sterblich, und der erstpersonalen Betroffenheit, das kann man da zum Beispiel lernen. Und ich weiß nicht, ob ich das jemandem empfehlen würde. Dem Ivan geht es nicht gut damit. Aber sonst ist Literatur super.
Vielleicht kann man auch noch mal einen Schritt weitergehen und dann natürlich, also wenn Literatur uns quasi hilft, diese ganzen Probleme zu veranschaulichen und uns einfach auch vielleicht auch andere Perspektiven oder sowas kennenzulernen und einfach auch zu sehen, wie andere Leute damit umgehen, das ist ja auch immer ganz wichtig. Welche Rolle spielt dann die Literaturwissenschaft dabei? Also genau.
Ja, also wenn ich sage, Literatur veranschaulicht Dinge, dann ist das sozusagen nur der Anfang. Wenn einem etwas anschaulich fasslich wird, dann hat man zum Beispiel die Chance, affektiv involviert zu sein. Dinge, die man bloß zur Kenntnis nimmt, pflegen einen nicht besonders zu tangieren. Aber wenn ich etwas anschaulich sehe, mich in eine Figur hineinversetze und so, dann kann ich emotional involviert sein. Dann kann ich zum Beispiel Angst bekommen oder ein gesteigertes Interesse empfinden oder so etwas. Und diese Wirkung hat, glaube ich, nur der literarische Text. Übrigens nicht nur Literatur, auch andere kulturelle Artefakte können das haben, also Filme, Hörspiele oder so. Und die Literaturwissenschaft kann das, glaube ich, nicht. Die ist selten spannend. Aber sie kann diese andere Seite stark unterstützen. Das heißt, die Probleme explizieren und transparent machen. Das heißt, idealerweise ist man affektiv involviert bei der Lektüre und erlebt etwas. Und das ist nicht nur ein kognitives Phänomen. Und andererseits wird man auch in diesen Klärungsprozess kognitiver Art hineingezogen. Und da kann die Literaturwissenschaft helfen. Sie kann versuchen, klarzumachen, welche Thesen in Rede stehen, was sie besagen, womit sie zusammenhängen und wie dieses Verständnis des Werkes befördert wird. Es würde ineinander greifen. Leider ist es so, dass es ohne, was heißt leider, ohne die Werke geht es nicht. Also die Literaturwissenschaft kann es nie ersetzen. Die hat eher diesen kognitiven Zugang und kann einen unterstützen in der Klärung von Sachverhalten. Aber nicht im Erleben.
Okay. Also ist das dann auch euer Ziel des Buches, Leuten, Zuhörenden, Lesenden, wahrscheinlich eher Lesenden, dabei zu helfen, das besser zu verstehen, was uns die Bücher sagen wollen?
Ja, genau. Also wir haben zwei Ziele gehabt. Wir wollten einerseits diese Werke interpretieren und diese Probleme herausarbeiten. Und andererseits ist es so, das sind alles kanonische Werke, die wurden sehr oft interpretiert. Und diese Interpretationen fanden wir alle so, dass man dazu noch was sagen konnte. Also jedes dieser Werke hat eine sozusagen, sagen wir mal, offensichtliche Lesart. Und die läuft darauf hinaus, dass die Werke Plattitüden zum Thema haben. Also etwa sowas wie Folge deinem Herzen, dann wirst du glücklich. Oder denk nicht nur an dich selbst, sondern an deine Mitmenschen, dann fällt es dir leichter zu sterben. Und das ist ja, es hält man ja im Kopf nicht aus. Also diese Werke haben, also die erlauben diese Lesart, das ist alles okay. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sind da ganz andere Probleme noch drin. Und das hat uns sozusagen gereizt, diese anderen Dinge. Es geht also auch um die Korrektur der Kollegen und Kolleginnen.
Ja, okay. Also wir hatten eigentlich auch geplant, ganz genau danach zu fragen, also wie ihr euch positioniert, so ob ihr euch eher in einen Austausch oder Dialog stellt, aber das hat es dann ja schon mal ganz gut beantwortet.
Also wenn man Literaturwissenschaft macht, dann steht man in einem dialogischen Verhältnis zur Fachtradition. Es ist, wie gesagt, sehr viel gesagt worden zu diesen Texten. Und damit stehen wir in einem Dialog. Also wir nehmen das auf. Es gibt ja auch einen Fußnotenapparat. Das ist der Ort, wo man dergleichen Auseinandersetzungen führt. Und es ist der Versuch zu Texten, zu denen schon sehr viel gesagt wurde, noch etwas Neues zu sagen. Aber ja, es ist häufig so, wenn man Bücher schreibt und immer nur sagt, finde ich auch, dann stellt sich doch die Frage, warum das noch gelesen werden sollte. Man sollte was Neues zu sagen haben. Und das läuft über Kritik. Kritik ist nicht böse. Also Kritik ist gut. Wissenschaft funktioniert so, über das Aussortieren von Auffassungen, die nicht haltbar sind.
Mhm. Genau, dann vielleicht noch mal ein bisschen einen Schritt hinter die Kulissen zu eurer Auswahl. Denn wie wir schon besprochen haben, es sind ja sehr elementare Themen oder wie ihr auch in dem Band sagt, allgemeinmenschliche Themen. Und die sind in der Literatur schon verschiedentlich verarbeitet worden. Jeder Autor, Autorin geht damit vielleicht auch anders um. Aber ihr musstet euch natürlich auf eine bestimmte Anzahl an Texten festlegen. Wie lief diese Auswahl ab? Also hattet ihr da bestimmte Kriterien? Du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, schon für die Definition von existenziellen Themen. Genau, habt ihr das dann auch auf die Texte übertragen? Kamen die Texte zuerst oder vielleicht eure Ansätze zuerst? Genau.
Ja, also ich gebe gleich noch die andere Antwort. Aber die ehrliche Antwort ist, das sind alles Lieblingstexte von mir. Zu denen wollte ich schon immer mal was sagen. Und jetzt war es soweit. Nein, also das ist gewachsen, dieses Projekt. Wir hatten das nicht am Reißbrett geplant, sondern wir hatten uns zuerst zu Hebel geäußert. Und eigentlich war das so. Wir wollten einen Aufsatz zu Hebel schreiben. Das haben wir auch gemacht. Und dann hat sich der Rest so entwickelt. Dann kamen die anderen Texte dazu. Und wir haben festgestellt, dass dieses Muster, also einerseits, dass es diese Themen gibt und dass diese Themen bei einer nicht oder einer nicht offensichtlichen Lesart der Werke deutlich werden, dass dieses Muster tatsächlich für diese vier Texte gilt. Und so kam die Auswahl zustande. Es gibt existenzielle Themen, die sind nicht einer offensichtlichen, sozusagen trivialen Lektüre zugänglich. Und ja, aber eigentlich ging es darum, dass das Lieblingstexte von mir sind. Und von Fabian. Der fand sie auch gut.
Okay, ja, also eine sehr persönliche Motivation. Das ist ja auch immer schön, wenn man dann vielleicht auch Spaß bei der Arbeit hat. Dann liegt das vielleicht auch einfach an deinem persönlichen Geschmack, dass es Texte der Weltliteratur sind, ja auch sehr kanonische Texte. Oder gibt es da vielleicht auch, dass ihr dann gesagt habt, ja, an den Texten kann man bestimmte Dinge besonders gut feststellen?
Das hat sich schlicht ergeben. Also wir haben nicht, wir hatten kein literarhistorisches Interesse. Ja, wir wollen keine These in dieser Hinsicht an den Start bringen, dass sich bestimmte Probleme entwickeln oder dass sie in bestimmten Genres zu Hause sind oder so. Gar nicht. Ich bin auch kein Literarhistoriker. Diese Bücher müssen andere schreiben. Die Texte selber sind Sprachen sozusagen für sich und sie haben diese thematische Klammer und es gibt diese Gemeinsamkeit in der Rezeptionsgeschichte. Das war einschlägig. Habe ich die Frage beantwortet? Hattest du noch eine Frage? Okay.
Ich würde auch gerne noch eine Frage stellen. Also eine, die mich ganz persönlich einfach auch interessiert, weil ich habe ja auch Weltliteratur studiert. Das bedeutet, ich weiß halt auch zum Teil, dass manche Philologien einfach auch anders an Literatur herangehen als andere. Und ich glaube, mich würde es einfach interessieren, es gibt ja Tolstoi-Texte. Hast du dich da vorher extra nochmal so mit russischer Literaturwissenschaft beschäftigt und extra, also Slavistik oder so? Oder hast du einfach, bist du mit deinem Germanistikwissen da sozusagen rangegangen?
Letzteres. Also ich kann kein Russisch und wir haben irgendwann mal, ich habe so eine Taschenbuchausgabe von Ivan Iljitsch gelesen und mit der haben wir auch gearbeitet. Und irgendwann haben wir uns gesagt, wir sollten das hier philologisch korrekt machen. Lass uns mal in die Werkausgabe gucken. Wie Werkausgabe? Cutten wir nicht. Und dann haben wir eine solche Ausgabe konsultiert und festgestellt, dass die Übersetzung ganz anders war. Wirklich anders. Also das war nicht schön. Ja, und dann haben wir das bleiben lassen. Dann haben wir diese, darf ich das erzählen? Wir haben die Werkausgabe zugeschlagen und gesagt, ja, das ist so. Ich glaube, das ist legitim, wenn man klar macht, worum es einem geht. Uns geht es darum, dass in einem Text ein bestimmtes Thema verhandelt wird. Und wir wollten keine sprachhistorische Untersuchung machen. Wir wollten keine literarhistorische Untersuchung machen. Wir wollten alle diese wichtigen Dinge nicht machen. Sondern einfach nur sagen, hier in diesem Text, in dieser Übersetzung von mir aus, werden die und die Punkte gemacht, auf die und die Weise. Und das werden sie. Unabhängig davon, ob es der Text ist, den Tolstoi wirklich geschrieben hat, unabhängig davon, ob der Text, den er geschrieben hat, vielleicht anders übersetzt wurde und anders zu lesen ist. Dieser Text, den wir gelesen haben, der ist so zu lesen. Und das ist philologisch aus der untersten Schublade. Das würde ich niemandem in seiner Hausarbeit empfehlen. Aber man kann sowas machen. Der Hintergedanke ist, ich weiß nicht, ob es da Hintergedanken gibt, aber man kann Literatur so lesen. Ich mache das so. Zum Schrecken der Kollegen. Und ich glaube, das ist nicht, naja, sagen wir mal vorsichtig, man kann das so machen, weil die Texte so interessant und wichtig sind. Bei vielen historischen Projekten frage ich mich manchmal, wer da ist. Sollte ich das sagen? Naja, also neben den wichtigen historischen Projekten gibt es auch diese Projekte, dass man einfach nach dem systematischen Gehalt des Textes fragt und fragt, wie einem der Text zu denken geben kann. Das geht auch mit diesen Taschenbuchausgaben.
Ja, also du hast gerade schon ein bisschen deine Kollegschaft angesprochen. Aber dieses Buch ist ja diesmal auch im Wallstein Verlag erschienen, der nicht nur Werke zu den Geisteswissenschaften veröffentlicht, sondern auch Belletristik. Was genau ist denn das Zielpublikum des Buches?
Ja, schwer zu sagen. Also alle, die Interesse an diesen Texten haben. Man muss die Texte lesen, also die literarischen Texte. Und will man dann noch so ein Buch lesen? Ich bin nicht so sicher, vielleicht. Also es ist so, eigentlich dachten wir, ja, existenzielle Probleme, Stichwort Verbreitung, das könnte doch für jeden interessant sein. Und ist es vielleicht auch. Unglücklicherweise kam uns dann doch unsere Profession in die Quere. Und ich habe mir sagen lassen, es sei teilweise ein bisschen kompliziert. Also einfach, weil wir auf einen bestimmten Duktus setzen, der sozusagen der wissenschaftliche ist, nämlich die Argumentation. Es ist kein Buch, wo wir einfach nur Dinge frisch weg von der Leber behaupten, sondern wir stellen Thesen auf, die wir begründen. Und das ist teilweise dann mühsam zu lesen, habe ich mir sagen lassen. Ich ticke so, also ich finde das nicht schwer, aber manche Leute finden das dann kompliziert und sagen, es ist mühsam unter Umständen. Und das kennzeichnet die Texte vielleicht dann doch eher als wissenschaftliche. Es gibt auch diesen Fußnotenapparat und so, den muss man nicht lesen, aber das kann man. Und dann wäre das jetzt ein formales Merkmal, dass das eher in den Wissenschaftsdiskurs einordnet. Zusätzlich dazu, wir hatten es gerade davon, dass es eine Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur gibt, eine sparsame. Also das Zielpublikum, tja, die interessierte Öffentlichkeit. Ich habe mir sagen lassen, das Cover sei sehr schön. Das wird irgendwie allgemein geschätzt.
Auf jeden Fall, ja. Das haben wir auch so empfunden. Wir haben ja auch mit diesem Podcast natürlich so ein bisschen die Hoffnung, ein interessiertes Publikum anzusprechen, egal ob das jetzt Personen sind, die selbst an der Uni sind oder die sich einfach nur so für Literatur interessieren. Genau, ihr habt euch jetzt für ein Buch entschieden, sicherlich auch mit einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch, aber ja doch ein bisschen in einer anderen Form vielleicht als der typische wissenschaftliche Austausch. Also sonst hat man vielleicht einen Artikel in einer Fachzeitschrift oder eine Monographie zu Studienzwecken. Das ist ja jetzt aber sozusagen ein Buch, was jede Person in der Buchhandlung erwerben kann. Warum lohnt es sich denn deiner Meinung nach, sich vielleicht auch einem breiteren und nicht akademischen Publikum zu öffnen?
Das ist ein bisschen die Frage nach dem Zweck der Wissenschaftskommunikation oder so. Und ich glaube, es gibt ganz viele Gründe dafür. Es gibt sozusagen generische Gründe. Man kann Interesse an Wissenschaft wecken und auch die Anerkennung von Wissenschaft befördern. Das ist, glaube ich, was jede Wissenschaftlerin oder jeder Wissenschaftler wichtig nehmen sollte. Und die Literaturwissenschaft hat so ein bisschen, oder Sprach- und Literaturwissenschaft, hat so ein bisschen leicht und schwer zugleich aus meiner Erfahrung. Schwer, weil es nicht blitzt und kracht, also sozusagen. Es ist nicht so wie, es ist die Nacht des Wissens. Also es gibt Wissenschaften, die haben Spektakuläres zu bieten. Und da kann man Labore und Maschinen und Computer und Technik kennenlernen. Und die bauen Brücken mit dem, was da rauskommt. Und so. Das tun wir bekanntlich nicht, sondern unsere Ressourcen sind alltäglich. Ich bin groß geworden zu einer Zeit, da hatten wir viele Bücher in der Welt. Das ist heute. Aber die Ressourcen sind tatsächlich im Buchhandel zu haben. Und das ist niederschwellig zugänglich. Das macht die Sache zunächst einmal wenig spektakulär. und vielleicht wenig reizvoll für ein allgemeines Publikum. Ah, es geht um Bücher, sozusagen. Das macht es schwer. Zugleich kann man natürlich auch eine Tugend darin sehen und sagen, das macht es in gewisser Weise leicht. Jeder kann sich um den Nachvollzug bemühen. Jeder kann da einsteigen. Jeder Mensch, der lesen kann, kann versuchen, sich anzueignen, worum es da geht. Und jetzt sind wir vielleicht wieder bei den Themen. Diese existenziellen Themen sind Themen, die man als seine eigenen erkennen kann. Und wenn man sich professionell damit auseinandersetzt, kann man vielleicht Personen zu mehr Selbsttransparenz verhelfen wollen. Scheint mir nicht absurd zu sein. Also, ja.
Ein sehr nobler Anspruch, würde ich sagen. Diesen noblen Anspruch haben wir auch. Nein, nicht ganz so. Aber wir würden gerne auch noch ein bisschen unseren Podcast vorstellen und warum wir damit machen, warum wir uns auf diese Weise entschieden haben, mit Literatur umzugehen. Genau, also einmal vielleicht kurz erklärt. Unser Anliegen ist es eigentlich, zunächst die Literaturwissenschaft aus diesem sogenannten Elfenbeinturm der Wissenschaft zu befreien und über die Gespräche mit LiteraturwissenschaftlerInnen, wie jetzt heute zum Beispiel, einfach ein paar Hürden abzubauen. Ja, denn gerade wenn man vielleicht mit dem Studium anfängt oder sonst auch gar nicht an der Uni ist, man interessiert sich einfach nur für Literatur, dann ist es ja doch manchmal sehr schwer, diesen Zugang zu finden. Also man hat vielleicht die Texte gelesen, aber wie schafft man dann diesen Schritt zur Wissenschaft? Und diesen Schritt möchten wir halt ein bisschen auf eine lockere Weise ermöglichen. Genau, deswegen, Selina, magst du uns vielleicht einmal erzählen, was dich persönlich dazu bewogen hat, bei dem Podcast mitzuwirken?
Also erstmal ganz persönlich. Ich glaube, ich finde es einfach unglaublich spannend, mich mit Literaturwissenschaft noch ein bisschen näher zu beschäftigen. Aber ich glaube, ich mag auch einfach diese ganzen Überlegungen, die dahinter stehen, wenn man versucht, eben ein Thema eben gerade für die breite Öffentlichkeit so ein bisschen aufzuarbeiten und interessant zu gestalten und vielleicht auch witzig zu gestalten oder sowas. Ich mag das ganz gerne. Es ist für mich irgendwie so eine Art und Weise, so ein bisschen auch kreativ sein zu können auf eine gewisse Art und Weise. Also ich habe einfach Spaß dran.
Genau. Darf man auch haben.
Ja. Unser Podcast, wie du schon gesagt hast, hat natürlich auch noch an sich einen nicht nur persönlichen Anspruch. Ich glaube, das greift vielleicht ein bisschen das auf, was du auch als letztes gesagt hast. Ich meine, natürlich, der Podcast ist auch für Leute da, einfach die sich für Literaturwissenschaft interessieren, die das Ganze vielleicht nicht studieren, sondern einfach zu Hause halt sagen, ich würde gern mehr wissen, ich möchte jetzt gern wissen, ich beschäftige mich jetzt damit, natürlich. Aber wir glauben halt auch, dass Interpretation als Handlungsweise auch unglaublich hilfreich sein kann. Also ich meine, unsere ganze Welt besteht ja aus so vielen Meinungsäußerungen, aus Texten, aus Reden und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man eben zunächst erstmal Literaturwissenschaftlern folgt, wie sie eben so Texte auseinandernehmen und wie sie vielleicht auch sowas unterscheiden wie, okay, hier wird jetzt das eine gesagt, aber der Sprecher hat vielleicht eine ganz andere Meinung und sowas, also so mit expliziten und impliziten Aussagen, wenn man sowas vielleicht auch sich ein bisschen anschaut, dann kann das natürlich auch helfen, im eigenen Alltag einfach ein bisschen anders Sachen wahrzunehmen, nicht unbedingt besser, aber auf jeden Fall anders. Ja, und ich glaube, es ist halt auch ganz, ganz interessant, finde ich immer, vor allem, wenn wir alle immer so versuchen, auch sehr viel bewusster zu sein, so auch und uns mit Fragen beschäftigen wie Kolonialismus oder Gender oder sowas. Es ist, glaube ich, auch ganz interessant, Literaturwissenschaftlern erstmal zu folgen. Wie lokalisiere ich solche Themen überhaupt? Wie nehme ich sie auseinander? Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, es hilft einfach dann auch, ja, kritischer mit allem umzugehen. Aber, wie schon gesagt, das war natürlich, als ich von dem Podcast gehört habe, nicht mein erster Gedanke. Also ich habe nicht das gedacht, sondern ich dachte eigentlich, oh cool. Und deswegen vielleicht auch die Frage, wie siehst du dich denn überhaupt? Weil du machst ja viele Seminare und du gibst Kurse und du hast dieses Buch geschrieben und alles. Aber hast du das wirklich gemacht im Sinne von, ich möchte jetzt was Bestimmtes vermitteln? Oder war es tatsächlich eher sowas wie aus meinen Lieblingstexten? Ich möchte jetzt was dazu schreiben und das gibt mir die Möglichkeit dazu.
Letzteres. Ich bin völlig hemmungslos, was die Behandlung von Lieblingstexten in Seminarveranstaltungen angeht. Da müssen alle mit klarkommen. Ja, es gibt sozusagen, das hast du angesprochen, es gibt viele gute Gründe, Literaturwissenschaft zu machen und sich damit zu befassen. Die Kenntnis der Texte ist einer davon. Es gibt die berühmten Schlüsselqualifikationen, Interpretationskompetenzen und so. Und was auch eine Rolle spielt, ist etwas, was zum Stichwort Wissenschaftskommunikation, glaube ich, ganz gut passt. Man lernt den sogenannten evidenzbasierten Diskurs. Also man lernt, dass es manchmal darauf ankommt, Meinungen zu begründen. Ich hatte mal einen akademischen Lehrer, der sagte, Meinungen sind nur so gut wie die Gründe, die sie stützen. Und das hat er mehrmals gesagt, eigentlich in jeder Sitzung. Es hat sich mir eingeprägt und ich glaube, das stimmt. Und die Literaturwissenschaft ist ein Feld neben vielen anderen, wo man sowas lernen kann. Und das ist wichtig. Und die Wissenschaftskommunikation hat das Ziel oder eins der Ziele, das Personen nahezubringen und dafür zu sorgen, dass der evidenzbasierte Diskurs, der in der Wissenschaft sehr ernst genommen wird, auch in der Gesellschaft Fuß fasst. Man soll sich nicht immer alles sagen lassen, sondern fragen, woher weiß die das alles?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Auch gerade vielleicht in der heutigen Welt und also es gibt einfach sehr viele Dinge, die auf unsere Aufmerksamkeit pochen und für sich gewinnen wollen. Und zwar kann man so ein Buch natürlich als Klassiker der Wissenschaftsvermittlung bezeichnen, aber es gibt natürlich auch heute ganz viele andere Weisen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und ganz viel Konkurrenz. Und das mitunter ja auch dann durch sehr stark zugespitzte Aussagen zum Beispiel oder hochemotionale Inhalte, die dann vielleicht viel eher die Aufmerksamkeit einer Person auf sich ziehen, als jetzt vielleicht so eine nüchterne Abhandlung zu einem Thema. Aber wie du uns ja jetzt schon hier deutlich gemacht hast, dieser wissenschaftliche Anspruch und deine Rolle als Literaturwissenschaftler ist auf jeden Fall essentiell, also auch wenn die Texte für dich persönlich interessant sind. Wie ist euch das denn gelungen, dieses Spannungsverhältnis zu überbrücken, dass man zwischen diesem Anspruch einer neutralen wissenschaftlichen Haltung und aber auch dem Anspruch, so ein Buch ja auf dem Buchmarkt vermarkten zu wollen, wie schafft man es, dieses Spannungsverhältnis zu überbrücken?
Das Vermarkten macht der Verlag, damit haben wir nichts zu tun. Die machen ein ansprechendes Cover. Ich weiß nicht, sozusagen der wissenschaftliche Anspruch betrifft die Art und Weise, wie man schreibt. Naja, nicht wie man schreibt, das klingt so nach der Darstellungsform. Eher die Weise, wie man argumentiert oder dass man argumentiert. Und die Vermarktung, tja, ich weiß nicht, ob das gut verkauft wird, das Buch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Nach heute bestimmt.
Man hofft so ein bisschen, dass die Themen ziehen und dass es hin und wieder Menschen gibt, die ein Interesse haben, diese Dinge besser zu verstehen. Einerseits die Thesen, also die Themen, die existenziellen Probleme, andererseits die Texte, die davon handeln. Die müssen so ein bisschen für sich selber sprechen. Also man kann ein Sachbuch schreiben, wo man nicht argumentiert, wo man einfach darstellt, wo man gezielt versucht, die Eingangshürde niedrig zu machen. Das haben wir eigentlich nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich doch ein bisschen sperrig. So, insofern, hätte man wirklich ernst genommen, an erster Stelle ein breites Publikum anzusprechen, dann würde ich kein Buch schreiben, sondern eine andere Form wählen und dann würde ich eher auf eine starke Vereinfachung setzen. Dafür spricht viel. Man kann auch das machen. Haben wir nicht gemacht, weil wir versuchen wollten, den Problemen gerecht zu werden. Und ein bisschen auch vorführen wollten, man kann auch über diese Dinge ernsthaft sprechen. Ernsthaft heißt evidenzbasiert. Das heißt nicht einfach sagen, was einem so durch die Rübe schießt, sondern mit guten Gründen bestimmte Thesen vertreten. Und irgendwie haben es die Texte auch verdient. Da steckt so viel drin. Das ist nichts, was man einfach nur vereinfachen müsste oder wo man nur so lala drüber reden könnte.
Gab es denn deiner Meinung nach vielleicht auch irgendwelche Grenzen, irgendwas, was man in so einem Buch, das auf Argumentation aufbaut, dann vielleicht auch nicht schafft zu verarbeiten?
Den Reiz der Texte rüberbringen. Das, was sie ansprechend macht, was sie aufregend macht. Die Art, wie man sie erleben kann. Davon ist keine Spur in dem Buch.
Die muss man dann eben doch selber lesen.
Nochmal. Richtig, das hatten wir schon. Man kann sie auch als Hörbuch hören. Es gibt tolle Hörbücher. Die kann man hören.
Ja, sind wir wieder beim Thema Hören. Unseren Podcast kann man auch hören. Genau, vielleicht nochmal ein kurzer Input dazu. Wir hatten es vorhin schon ein bisschen angesprochen, als Selina von ihrer persönlichen Motivation gesprochen hat. Genau, wir hoffen halt natürlich, dass wir das Ganze ein bisschen niedrigschwellig gestalten können und eben genau diese Brücke aufbauen können. Denn die meisten Personen haben ja sowieso schon einen Account irgendwo auf den ganzen Plattformen. Die meisten Leute haben auch in der heutigen Zeit irgendwie ein Handy, PC oder Tablet zu Hause. Genau, und wir hoffen einfach, dass unser Format ein bisschen zugänglich sein kann und vielleicht auch einfach Literaturinteressierte erreichen kann, die jetzt nicht direkt an der Uni sitzen und sich mit wissenschaftlichen Texten Tag ein, Tag aus auseinandersetzen. Und dann würde ich nochmal an Selina abgeben.
Ja, erstmal eine kurze Frage vielleicht noch. Du hast ja schon gesagt, du findest es eigentlich gut, dass du das Buch geschrieben hast, einfach um den Texten gerecht zu werden. Denkst du denn, es gäbe überhaupt ein Medium, wie man so beides vereinen könnte, also sowohl die Texte gut darzustellen und gleichzeitig trotzdem informativ zu sein?
Podcast. keine Ahnung, da muss ich überlegen, was man will. Wenn man Thesen darstellen und diskutieren will, wenn man argumentieren will, tja, dann ist vielleicht das gute alte Schriftmedium noch das Beste. Einfach, weil man Zeit hat zum Nachvollzug. Man muss kann die Sachen mehrfach lesen, kann darüber nachdenken, selber Stellung nehmen. So etwas möchte man natürlich einladen und dazu ermuntern. Je weiter man davon abrückt, desto attraktiver werden andere Medien, die eher rezeptiv sind. Wenn man eine Audiospur hat, hat man nicht so viel Zeit. Kein Mensch drückt da ständig auf Stopp, sondern man rezipiert stärker. Ja, hat alles so. Ja, wahrscheinlich, ich würde beim Buch bleiben. Wenn man das will.
Okay, also die Fortsetzung auch wieder als Buch dann.
Ich fürchte schon, ja. Vielleicht finden wir einen interessierten Regisseur oder eine Regisseurin, die da das richtig groß aufziehen will.
Also wir würden auf jeden Fall ins Kino kommen. Ja, wir würden uns gerne noch ein bisschen über das Thema Teamarbeit unterhalten. Vielleicht erstmal bei uns als Kontext. Also so jede Folge durchläuft bei uns quasi auch 4 Phasen. Das bedeutet, wir fangen erstmal mit der Planung an. Das heißt, wir suchen uns Texte heraus. Wir kommunizieren mit den entsprechenden Leuten, fragen, ob die das überhaupt machen wollen. Dann geht's weiter mit der Durchführung, wo wir das Ganze aufnehmen. Also ihr seid alle Teil der Durchführung gerade. Ganz genau, dann kommt die Nachbearbeitung mit ein bisschen was wird noch rausgeschnitten und so weiter und so fort. Und dann halt der Abschluss mit Veröffentlichung und Werbung und so weiter. Was ich persönlich ganz sehr mag bei uns ist, dass eigentlich jeder jede Aufgabe übernehmen kann. Also entweder jemand sagt, okay, ich bin in irgendwas richtig gut, ich mache das jetzt. Oder aber auch, ich habe mich noch nie mit etwas beschäftigt und fange jetzt damit an. Das ist jetzt der Zeitpunkt. Was ich mir aber absolut niemals, jemals vorstellen könnte, wäre tatsächlich ein Buch mit jemandem zu schreiben. Weil ich habe das einfach bei mir im Studium auch so, dass andere Kommilitonen einfach, wir haben immer eine so unglaublich unterschiedliche Art, an Texte ranzugehen, mit den Texten umzugehen, zu argumentieren. Wir haben einen anderen Schreibstil und ich glaube, es gäbe so viel Konfliktpotenzial. Deswegen finde ich das extrem beeindruckend, dass ihr das hinbekommen habt. Und würde auch gerne einfach nochmal fragen, habt ihr euch die Arbeit eigentlich aufgeteilt oder habt ihr wirklich alles zusammengeschrieben?
Ja, aufgeteilt. Also Fabian ist der beste Co-Autor der Welt. Ich kenne alle und der ist der Beste. Ja, mit manchen klappt es, mit anderen nicht. Also das geht so. Wir haben diesen Text und wir klären, was wir da sagen wollen. Das geht in einem Gespräch und dauert 15 Minuten. Und dann sagen wir, du schreibst dies, ich schreibe dies, du schreibst dies, ich schreibe das. Ich fange an. Und dann macht man dieses Word-Dokument, wo man seine Sachen aufschreibt, schickt das rüber. Und dann schreibt der andere seine Teile da rein. So wie Patchwork. Also, so. Und dann ist das so, ich fange meistens an, schreibe meine Teile, schicke das Fabian. Und dann schreibt er seine Teile und dann machen wir wieder Konferenz. Und dann ist es so, dass wir meine Teile stark überarbeiten müssen und seine nicht. Und dann ist er fast fertig, der Text. Das war bei jedem Kapitel so.
Okay. Gibt es einen Grund, warum deine Texte eher überarbeitet werden
müssen? Ja, sie sind schlechter. Okay. Sie sind schlechter. Was Fabian schreibt, ist perfekt. Das ist übrigens das Geheimnis der gelingenden Co-Autorschaft. Du musst ja Leute suchen, die besser sind.
Aber warum hat sich Fabian dann nicht ausgesucht?
Das müsst ihr ihn fragen. Also entweder kennt er das Geheimnis nicht oder er hat gesagt, scheiß drauf. Ich versuche das durch Erfahrung auszugleichen. Ja, es ist so, man kann viele Talente haben. Erfahrung ist eins davon. Das ist nicht wirklich ein Talent, aber das ist ein Substitut für Talent. Also man kann einfach sagen, ja, ich weiß halt, wie der Hase läuft. Und das ist im Buchgeschäft wichtig. Also man muss bestimmte Sachen wissen. Wie kann man dies machen, wie kann man das machen, wie läuft sowas und so. Das heißt, er hat auch was davon. Ich bin ein alter Hase.
Alles klar, also es ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören, dass es bei euch so konfliktbefreit abgelaufen ist.
Sonst kann man sowas auch nicht machen. Also sonst fängt man an, sich zu ärgern und sagen, ist bloß allein gemacht und so. Und das will ja keiner haben. Also, aber ich habe sehr viel in Co-Autorschaft gemacht und habe überhaupt keinen Bock mehr, was alleine zu machen. Es ist einfach viel netter. Man muss nur die Hälfte arbeiten. man lernt eine Menge. Man muss sich nur die richtigen Leute suchen.
Ja, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Vielleicht überdenke ich meine Position nochmal. Wir sind jetzt leider schon fast am Ende. Vielleicht nochmal als Abschlussfrage. Also wir haben schon unglaublich viel darüber gesprochen, was unsere Motivation ist und warum Literatur wichtig ist und warum Literaturwissenschaft wichtig ist und alles. Vielleicht wäre es nochmal eine ganz nette Abschlussfrage. So, warum beschäftigst du dich überhaupt mit Literatur? Also warum hast du dich entschieden, nicht einfach das Buch zu lesen und dann zu sagen, aha, schön, und es wegzulegen, sondern warum beschäftigst du dich dann doch noch mehr damit?
Ja, es ist mein Job. Also ich habe das Glück und Privileg, dass ich das for a living machen kann. Also wir hatten es doch vorhin, warum man Literaturwissenschaft machen kann oder soll. Deswegen, da kann man Sachen machen, die interessant und wichtig sind. Und im Idealfall wird man dafür bezahlt. Das ist richtig cool. Also es ist ein Interesse an den Gegenständen und es ist ein Interesse an dieser Art der Kommunikation über die Gegenstände. Das sind zwei hinreichende Gründe. Einer würde reichen.
Ja, dann vielen Dank an dich, Tilman. Das waren sehr interessante Einblicke. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du hergekommen bist. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß und haben uns sehr gerne mit dir über die Wissensvermittlung und natürlich auch die existenziellen Themen der Literatur auseinandergesetzt. Genau, wir hoffen, dass ihr uns auch gut folgen konntet und ihr vielleicht auch uns und den Podcast noch ein bisschen besser kennengelernt habt. Falls ihr noch Anregungen habt, wir freuen uns immer über Feedback, Fragen oder Kritik. Die könnt ihr uns gerne an unsere Mail schicken unter kannstdumirfolgen@posteo.de und folgt uns auch gerne auf Instagram, Mastodon und Blue Sky unter kdmf-podcast. Genau, dann zu guter Letzt würden wir uns gerne noch bei unserem Team für die ganze Vor- und Nachbereitung bedanken. Dazu gehören einmal Ann-Sophie Marie Arnefeld, Jana Eckert, Elisa Frevert, Anina Karch, Emilia Kröger und Sidney Lazarus sowie Gesa Beiderwieden für die Betreuung unserer Website. Und natürlich auch vielen Dank an euch, die ihr heute bei uns dabei wart. Wir hoffen, es war interessant und vielleicht hört ihr ja das nächste Mal online zu. Dankeschön!